So, ja, es ist also wirklich, der Ton ist laut, also kann man nichts sagen. Selbst die hintersten Reihen werden was hören. Ja, liebe AAS-Freunde, in diesen wirklich schweren, ungewöhnlichen Zeiten, ich freue mich riesig, heute hier sein zu dürfen und doch für den Tag und für die Stunde so viele Menschen begrüßen zu dürfen. Ja, steigen wir gleich mal ein. Im November 2019 war ich mit einer Gruppe interessierter Leser und AAS-Mitgliedern wieder mal in Südamerika und auf der Osterinsel unterwegs. Einige Beobachtungen, die ich dabei machte, brachten mich zu der Fragestellung, ob so etwas wie ein Gegenwind entstanden ist, der sich ganz speziell gegen die unkonventionelle Betrachtung der Vergangenheit durch die Paläoseti-Forschung richtet. Wie ich darauf komme, ich will hier keine Verschwörungstheorien verbreiten, aber da sind zum Beispiel in Museen Artefakte aus Vitrinen verschwunden, die man gut aus unserem Blickwinkel interpretieren kann. Und besonders spektakuläre Spuren und Objekte vor Ort werden einfach nicht mehr gezeigt, der Zugang zu ihnen oft verwehrt. Soll der unbefangene Betrachter keinen anderen Weg gehen als den vom sogenannten Mainstream vorgezeichneten? Ich will hier ein paar konkrete Beispiele vorstellen. Zum Glück konnte ich diese im Verlauf früherer Reisen noch ungehindert dokumentieren. Beginnen möchte ich mit einem Museum in der Atacama-Wüste Nordchiles, in dem für die Paläoseti-Forschung hochinteressante Artefakte lagen. Ich sage Lagen, denn das Museo Archeologico RP Gustavo Lipaich ist seit 2015 geschlossen. Es soll in einer Art Zwischenlager am selben Ort in San Pedro de Atacama untergekommen sein. In den Fokus unserer Forschung rückte das Museum, gegründet von einem archäologiebegeisterten Missionar und bestückt mit Exponaten aus dessen Grabungstätigkeit, durch einen Artikel in der Bild-Zeitung vom 29. April 1975. Unter der Überschrift »In Gräbern aus uralten Zeiten, Tote von den Sternen« stand dort zu lesen: Der belgische Geistliche Gustavo Lipaich ist davon überzeugt, dass menschenähnliche Lebewesen von anderen Planeten vor vielen tausend Jahren auf unserer Erde begraben worden sind. Padre Lipaich lebt als Missionar in Chile. Seit über 20 Jahren betreibt er Forschungsarbeiten als Archäologe. Der 72-jährige Missionspater hat 5.424 Grabstellen von Menschen freigelegt, von denen einige nach seinen Angaben vor mehr als 100.000 Jahren verstorben seien. Einem chilenischen Reporter vertraute Padre Lipaich jetzt an. Zitat: Ich glaube, dass in den Gräbern außerirdische Wesen mit beerdigt wurden. Einige der Mumien, die ich fand, hatten Gesichtsformen, wie wir sie auf der Erde nicht kennen. Zitat Ende. Erich von Däniken plante, vor Ort zu recherchieren, aber da war es leider schon zu spät. Am 19. Mai 1980 war der Pater verstorben. Der hatte die besagten Mumien in den Grabstätten belassen. Doch erwähnte Erich von Däniken eine kleine Holzfigur, deren Kopfschutz einem Astronautenhelm ähneln solle. Nach Meinung des Paters eine Beigabe aus dem Grab eines Außerirdischen. Die konnte Erichs damaliger Sekretär Willi Dünnenberger im Januar 1992 in Augenschein nehmen und ein Foto machen, das aber wegen einer ungünstigen Position in der Vitrine nicht allzu viel erkennen ließ. Deutlich mehr Glück war mir beschieden. Am 29. Februar 1996 war ich gemeinsam mit Dr. Johannes Fieback und einer aus Mitgliedern der AAS bestehenden Reisegruppe in San Pedro de Atacama. Dank einer äußerst engagierten Reiseführerin bekam ich von der Museumsleitung die Erlaubnis, die Glasvitrine auseinanderzuschrauben und die kleine astronautenähnliche Figur eingehend zu untersuchen. Diese misst gerade mal 10 bis 11 Zentimeter und besteht aus zwei Teilen. Man kann den Kopf vom zylindrischen Rumpf abziehen und sie besteht nicht aus versteinertem Holz, wie Dünnenberger damals vermutete, denn das Exponat ist stark sandverkrustet, was durch die Glasscheibe nicht festzustellen war. Dies würde auch eine damals gemachte Datierung relativieren. Nicht tausende von Jahren, wie Dünnenberger glaubte, sondern eher ein paar hundert Jahre. Was bleibt, sind ein paar reichlich fremdartige Details, besonders im Bereich der Ohren. Die erinnern tatsächlich an Ausbuchtungen für in den Helm integrierte Kopfhörer. Diese Figur ähnelt verblüffend einem Raumfahrer. Die Jahrzehnte während der Grabungstätigkeit des Paters hat auch einige tausend menschliche Exponate zutage gefördert. Darunter Beispiele von Schädeldeformationen, von denen eine kleine Auswahl im Eingangsbereich zu besichtigen war. Diesen sogenannten Lang- oder Turmschädeln kommt in der Paläoseti-Forschung eine wichtige Bedeutung zu. Sahen so die Götter aus dem All aus? Wurde ihnen die Verehrung unserer Vorfahren zuteil, indem diese die speziellen anatomischen Merkmale der Besucher imitierten? Willi Dünnenberger erwähnt in seinem Bericht von 1992 an die 5000 Schädel, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich in einem Kellerraum des Museums in San Pedro eingelagert seien. An jenem 29. Februar 1996 öffneten sich die Türen des Lagerraumes für unsere Reisegruppe, Johannes Fieback und mich. Auf hohen Regalen, die vom Boden bis zur Decke reichen, sahen wir tausende von Schädeln feinsäuberlich aufgereiht. Bei einigen von ihnen fielen natürlich auch sofort die charakteristischen Deformationen auf. Einer davon, allerdings nicht deformiert oder verlängert, stach mir sofort ins Auge. Bei ihm fehlten die Suturen. Suturen sind die Nähte, welche die einzelnen Schädelplatten miteinander verbinden und dann mit den Jahren zusammenwachsen. Anfangs muss der menschliche Schädel weich sein, um bei der Passage durch den engen Geburtskanal nachgeben zu können. Die einzelnen Knochensegmente sind gegeneinander verschiebbar, ansonsten würde der Schädel wie ein rohes Ei zerquetscht werden. Haben wir es hier mit einer biologischen Abweichung zu tun? Oder steckt gar mehr dahinter? Etwas Ähnliches sah ich übrigens auch im Archäologischen Museum von Valletta auf Malta. Meine Ausführungen über das seit 2015 nicht mehr zugängliche Museum in San Pedro de Atacama möchte ich jetzt mit einem Zitat von Pater Gustavo Lipajic über dessen Funde beschließen. Man würde es nicht glauben, wenn ich erzählen würde, was ich sonst noch in den Gräbern gefunden habe. Ich will darüber nicht sprechen, um die Welt nicht zu beunruhigen. Nun aber zu den mehr oder weniger gelungenen Überraschungen meiner Südamerika-Osterinselreise vom November 2019. Die Provinzhauptstadt Ica im Südwesten Perus beherbergt nicht nur das Privatmuseum des 2001 verstorbenen Arztes Dr. Javier Cabrera, den durfte ich ja noch persönlich kennenlernen. Ich war 1991 zum ersten Mal bei ihm. Übrigens, das Haus, was man hier auf dem Foto noch altrosa getüncht sieht, ist jetzt gelb, weil der ganze Marktplatz, die Plaza de Armas, ist jetzt einheitlich in einer Farbe. Ja, und dieses Haus an der Plaza de Armas ist weltweit bekannt für die Sammlung von etwa 20.000 gravierten Steinen mit teils unkonventionellen Darstellungen. Nach etlichen Querelen innerhalb der Erben wird das Museum nun vom Sohn des Gründers geführt. Und der wacht buchstäblich mit Argusaugen drüber, dass niemand die Exponate berührt oder fotografiert. Mir gelang trotzdem diese Aufnahme eines selbst für Langschädel außergewöhnlichen Exemplares auf dem Schreibtisch im Arbeitszimmer von Dr. Cabrera. Ein Beispiel von unzähligen, die man nicht nur in diesem Teil der Welt gefunden hat. In einem anderen Stadtteil Icas befindet sich das Regionalmuseum mit reichhaltigen Funden aus der Nazca- und Paracas-Kultur. Aber die interessantesten Stücke, die sucht man heute vergebens. Nur wenige Jahre zuvor existierte noch eine Sammlung der beeindruckendsten Langschädel, die ich je zu Gesicht bekommen hatte. Ja, das ist ein bisschen schlecht zu sehen, weil durch eine Glasscheibe fotografiert. Mehrere Vitrinen einer langen Halle des Flachbaus zeigten geradezu absurd in die Länge gezogene Schädel vom 3- bis 4-fachen Volumen eines normalen menschlichen Kopfes. Zeugnisse eines einst globalen Kultes, der vermutlich auf die Nachahmung real existierender, vom Menschen vergangener Epochen beobachteter und verehrter Wesen zurückgehen mag. Nicht nur die besagten Langschädel waren in der Halle ausgestellt, sondern auch eine Anzahl Röntgenaufnahmen auf große Stellwände drapiert, boten spektakuläre Einblicke, die ich andernorts noch nie zu sehen bekam. Man hatte sich dem Phänomen also auch vom medizinischen Aspekt her genähert. Doch all diese Exponate, Schädel wie Röntgenbilder, waren 2019 verschwunden, der gesamte vormalige Trakt abgesperrt. Ich bin froh, dass ich diese Bilder aufnehmen konnte, die kann ich Ihnen heute zeigen. Ich habe die auch in meinem Buch Götterbotschaft in den Genen abgebildet. Auf meine Nachfrage erklärte im vergangenen November das Museumspersonal nur lapidar, man hätte das Material in eine Abstellkammer gebracht. Sie ahnen es vermutlich. Kein Zutritt, no passache. fahren wir von Ica weiter südostwärts auf der Panamericana in die Region von Nazca. Dort schneidet die Traumstraße der Welt mitten durch die rätselhaften Bodenglyphen aus geheimnisvoller Vergangenheit. In der Hauptsache sind dies die schnurgeraden Pistas. Vom Boden aus sind sie nicht sichtbar, aber aus dem Flugzeug betrachtet. Bei einer optimalen Höhe zwischen 500 und 800 Metern erwecken sie tatsächlich den Eindruck regelrechter Start- und Landebahnen wie auf einem Airport. Dazwischen findet man Tierdarstellungen wie die Spinne, den Affen oder den Kolibri. Am spektakulärsten aber sind die erwähnten Pistas, oft mehrere Kilometer lang, für die zum Teil ganze Bergketten wie mit einem überdimensionalen Käsemesser glatt geschnitten wurden. Bevor ich mit meiner Gruppe im November 2019 über die Nazca-Linien flog, hatte ich dies schon dreimal getan. 1993, 2002 sowie 2008. Was ich damals zu sehen bekam, war weit mehr als 2019. Darum werde ich Ihnen das Bildmaterial von damals auch hier nicht vorenthalten. Doch erst einmal zum vorerst jüngsten Überflug. Hier sieht man übrigens die Panamericana. Die schneidet da eine Linie und da ist ein Aussichtsturm. Auf der anderen Seite ist übrigens gerade ein neuer gebaut worden, doppelt so hoch. So, ich war ziemlich enttäuscht, denn der nur halbstündige Flug war auf wenige Quadratkilometer links und rechts der Straße beschränkt. Und fast immer hatten wir als Landmarke den Aussichtsturm im Blick, der mit seiner Höhe von 25 Metern zumindest einen bescheidenen Eindruck von zwei Tierfiguren vermittelt. Gegenüber wurde, wie gesagt, ein neuer Turm erbaut, der war aber damals noch nicht zum Betreten frei, doppelt so hoch. Ich hatte bei der Planung dem Reiseveranstalter in Deutschland und dieser der Agentur in Peru meine speziellen Wünsche auf spektakuläre Pisten, Bodenstrukturen vorgegeben. Doch was dann präsentiert wurde, entpuppte sich als Business as usual. Einzig eine humanoid wirkende Figur an einer Felswand, El Astronauta, weckte Eindrücke im Sinn der Paleoceti-Forschung. Im Flugzeug dagegen wies man uns ständig nur per Lautsprecher auf die Tierfiguren hin. Look at the spider! Look at the ape! Das war alles. Einige wenige Pistas und eine einzige abgeflachte Bergkuppe hier im Bild zu sehen, von der aus sich eine breite Spur in drei schmälere aufteilt, ließen die wirklichen Rätsel in dem weitläufigen Areal nur schwach erahnen. Offenbar gibt man sich reichlich Mühe, die spektakulären Bodenspuren möglichst harmlos erscheinen zu lassen. Weg vom Eindruck veritabler Pisten wie auf einem Flugplatz, hin zu folkloristischen und unverfänglichen Tierdarstellungen als Clanwappen, wie es in einer der zahlreichen Hypothesen über Nazca heißt. Oder bietet man nur noch oberflächliches Sightseeing für den Massentourismus, aus dem heraus kaum unbequeme Fragen zu erwarten sein dürften? Für diesen Aspekt würde auch der Flugzeugtyp sprechen, den Travel Air, eine der lokalen Fluggesellschaften, die Rundflüge anbieten, für unsere Gruppe einsetzte. Es war dies eine zweimotorige Maschine mit vergleichsweise großer Passagierkapazität, der jedoch bezüglich ihrer Wendigkeit und dadurch möglicher Flugmanöver enge Grenzen gesetzt waren. Ja, es geht auch ganz anders, wie ich das bei meinen vorangegangenen Flügen über Nazca erleben durfte. Da wurde mit kleinen, wendigen, meist viersitzigen Maschinen geflogen, wie hier im Bild, die des Chefpiloten der Aero Condor, Eduardo Herrán, mit dem ich unterwegs war. Er ist übrigens auch jener Pilot, der Erich von Däniken für sein Buch Zeichen für die Ewigkeit wochenlang bis in die letzten Winkel geflogen hatte. Mit Eduardo bekam ich 2002 die wirklich spannendsten Nazca-Linien zu sehen. Er und weitere Piloten brachten meine damalige Gruppe zu Pisten wie dieser, die sich je nach Anflugrichtung verbreitert oder stark verjüngt. Auch von den besagten Bergrücken, die regelrecht gekappt wurden, um dort Pisten anzulegen, wurden uns 2002 mehrere Beispiele präsentiert. Ebenso die erwähnte humanoide Figur, da winkt er uns der Kleine, El Astronauta, von einem steilen Berghang gen Himmel. Das war übrigens das einzig spektakuläre 2019. Weiter ging es 2002 mit Eduardo Herrán und auch 2008 ins nahe Palpatal, wo eine außergewöhnliche Struktur ihrer Enträtselung harrt. Hier haben wir sie nochmal. Sie besteht aus geometrischen Mustern, aufgebaut aus ineinanderliegenden konzentrischen Kreisen. In der größten dieser Strukturen finden sich mittig zwei sich kreuzende Rechtecke, die ihrerseits in je 8 Quadrate unterteilt sind. Verbunden mit dieser größten Formation sind zwei kleinere Rundmuster. Die am besten erkennbaren habe ich auf den Bildern gekennzeichnet. Ebenso wie die Nazca-Linien sind auch diese Rätsel am Wüstenboden einzig aus der Luft zu erkennen. Wer zu Fuß dort vorbeikäme, der würde schlicht und einfach nichts sehen. Niente, nada, naganes. Wurden sie für jemanden angelegt, der fliegen konnte? Etwas anderes würde absolut keinen Sinn machen. Der deutsche Radarleitoffizier Peter Belting erkannte in den Mustern etwas für ein sehr vertrautes, sogenannte Vasisanlagen. Die Abkürzung steht für Visual Approach Sight Indicator System. Das visuelle Anflugsystem zeigt dem Piloten, ob er sich mit seiner Maschine in der richtigen Anflugschneise befindet. Obwohl ich auch diesen Punkt angefordert hatte, kamen wir im November 2019 nicht mal in die Nähe des Palpatales von oben. Ebenso wenig wie zu einem weit verzweigten unterirdischen Kanalnetz, das nahe an unserem Ausgangspunkt Nazca heranreicht. Die Rede ist von den sogenannten Puquios, die frisches, klares Wasser aus den Bergen heranführen. Sie bestehen aus steinernen Röhren, durch die das Wasser fließt. Niemand kann sagen, über wie viele Kilometer sich das uralte System, selbst die spanischen Eroberer kannten es nicht, unterirdisch dahin zieht. Was man hier aus der Luft säuberlich aufgereiht sieht, das sind die Zugänge zur Frischwasserversorgung. Sie liegen oft nur wenige Meter auseinander. Das Ganze jetzt am Boden, da steht man staunend vor diesen mit Trockenmauern befestigten Zugängen, in denen ein Weg spiralförmig nach unten führt. An der tiefsten Stelle angekommen, plätschert ein Bach in der vor unbekannten Zeiten angelegten Leitung. An mindestens zwei Stellen führen Kanäle sogar unter dem Flussbett des Rio Nazca hindurch, der entweder zeitweilig ausgetrocknet ist oder, wenn es ziemlich geregnet hat, eine schmutzige, gelbbraune Brühe führt. Die Puquios sind eine tiefbautechnische Glanzleistung, die sauberes Frischwasser als Garant für Leben in dieser Region transportieren. Dieses unterirdische Drainagesystem um Nazca widerlegt auch eine oft geäußerte Hypothese über die Linien. Es seien Prozessionsstraßen gewesen, auf denen die Menschen ihre Götter um Wasser angefleht hätten. Das aber hatten sie nicht nötig. Erich würde jetzt gesagt haben, ei, das ist alles Habakuk. Abschließend möchte ich das Thema Nazca, bei dessen Präsentation von oben kräftiger Gegenwind wehte, oder war es schlichte Ignoranz, mit einem kleinen Museum. Es liegt direkt an der Straße, wenige Kilometer vor der Stadt, und ist der deutschen Forscherin Maria Reiche gewidmet, die ihr Leben gänzlich in den Dienst der Forschung an den Nazca-Linien gestellt hatte. Die durfte ich auch noch persönlich kennenlernen, als ich noch in den 90er Jahren in Nazca war. Für sie handelt es sich um einen überdimensionalen Kalender, was heute allerdings bezweifelt wird. Bilder in dem kleinen Museum Maria Reiche zeigen sie bei ihren Vermessungsarbeiten. Auf ein paar Luftbildern, deren Entstehung zum Teil bis in die 1930er Jahre zurückreicht, kann man gut die abgeplatteten und blitzsauber nivellierten Bergrücken erkennen, auf denen breite Pisten angelegt wurden. Mit diesen Eindrücken aus der Pionierzeit der Nazca-Forschung verlassen wir jetzt den südamerikanischen Kontinent und wenden uns einer einsamen Insel im Pazifik zu, die ebenfalls voller Rätsel und Geheimnisse steckt, die man in jüngster Zeit allerdings mehr und mehr versteckt. Vom Holländer Jacob Roggeveen an Ostern 1722 entdeckt und hier nach benannt, ist die Osterinsel ein echtes Südseeparadies. Politisch gehört sie zum knapp 4000 Kilometer entfernten Chile. Weltweit bekannt wurde sie durch hunderte aus dem Vulkangestein des Kraters Ranuraraku gefertigten, bis über 20 Meter lange Statuen, die Moais. Etliche von ihnen stehen über die ganze Insel verteilt auf Plattformen, den Ahus. Man hat sie dort mit modernen Kränen wieder aufgestellt. Ja, das Bild hier hat eine eigene Geschichte. Ein großer Teil befindet sich an den Hängen des Ranuraraku oder liegt noch unvollendet im Gestein. Als ich 1996 zusammen mit Johannes Fieback zum ersten Mal dort war, konnte man ungehindert an allen Hängen des Kraters zu den Statuen gelangen. Verbote gab es nicht und so gelang es mir, diesen noch nicht aus dem Steinbruch gelösten Moai ganz oben direkt an der steil abfallenden Kante des Kraters abzulichten. Ja, da wo ich gestanden habe, da ging es gleich hinter mir 40 Meter glatt runter. Das ist seit mehreren Jahren nicht mehr möglich, wie ich seit 2008 anlässlich meiner zweiten Reise nach Rapa Nui weiß. Da wurden Wege angelegt, die man keinesfalls verlassen darf. Parkwächterinnen mit Megafonen wachen unerbittlich über die Einhaltung der Vorschriften. Das ist allerdings bitter notwendig, um die Statuen vor Touristen ohne Unrechtsbewusstsein zu schützen. Eine Art Gegenwind für unsere Forschungsrichtung vermochte ich an diesem Ort jedenfalls nicht festzustellen. Die Moais werden ja nicht versteckt, wie andernorts unbequeme Museumsstücke. Erinnern wir uns an das eine Museum in Ica mit den Langschädeln, die nicht mehr da sind. Wege führen direkt an ein paar der Statuen vorbei. An zwei Stellen kann man unvollendete Figuren im Gestein bewundern. Außerdem ist die Rückseite des Kraters Ranoraraku ohne Einschränkung zugänglich. Warum aber lassen die gestrengen Hüter der Artefakte die Besucher an einem anderen Ort der Insel nicht wenigstens auf Fotoweite an die spektakulären Objekte herankommen? Im äußersten Südwesten liegt mit Orongo eine Stätte, an der geheimnisvolle Mythen und Überlieferungen noch lebendig sind. In Form von Petroglyphen, in Stein gehauene Bildnisse von Göttern und Mischwesen. So kündigte ich meiner Gruppe im November 2019 vollmundig Make Make an. Ein göttliches Wesen, das einen Helm mit Brille, so wie dort, wo sich Mund und Nase befinden, eine Maske mit Atemschlauch zu tragen scheint. In einem überdachten Ausstellungsraum stießen wir auf eine Schautafel mit einer Fotografie des seltsamen Gottes. Und das war alles. Nicht nur ich war enttäuscht, dass unmöglich war, was 1996 und 2008 noch ging. An den Stein mit besagter Petroglyphe, der auf einer Wiese noch weit vom Abhang zum Meer steht, ist kein Herankommen mehr. Hier, schaut euch den mal an, der scheint wirklich so eine Art Atemmaske zu tragen. Besser wäre, man würde sie mit Überdachungen schützen oder gleich in ein Museum stellen. Stattdessen darf sich niemand mehr diesen fein herausgearbeiteten Mischwesen nähern. Im Gegensatz dazu ist ein gleichfalls im Südwesten der Osterinsel liegendes Objekt noch zugänglich. Ah, das haut jetzt nicht hin, sorry. Oh, da sind wir jetzt eins weiter.
Orongo, das sind aber auch bizarre, in Stein gehauene Zwitterwesen. Halb Mensch, halb Vogel gaben sie Rapa Nui den Beinamen Insel der Vogelmenschen. An sie, die ständiger Verwitterung ausgesetzt sind, ist gleichfalls kein Herankommen mehr. Genau, besser man würde sie in ein Museum reinstellen. Jetzt sind wir wieder auf der Spur. Im Gegensatz dazu ist ein gleichfalls im Südwesten der Osterinsel liegendes Objekt noch zugänglich. Ich stolperte 1996 buchstäblich über einen im Boden steckenden Kopf eines Moai und nannte ihn damals scherzhaft das Marsgesicht der Osterinsel. Geschützt und trotzdem sichtbar, ein kleiner Wall ringsum drapierter Steine verhindert, dass Besucher drauf herumtrampeln. Immerhin droht diesen Artefakten durch unsensible Touristen nicht das Schicksal jener mysteriösen Relikte im afghanischen Bamidjan, die vor wenigen Jahren von blindwütigen Taliban in die Luft gesprengt wurden. Szenenwechsel darum zu positiven Beispielen. Han Yangling, unweit der alten Kaiserstadt Xi'an. Dort werden seit 2001 die Pyramiden offiziell als das deklariert, was sie wirklich sind, nämlich Pyramiden. Schautafeln und Modelle geben Aufschluss über die Grabungen und Forschungen. China ist der Paläo-SETI-Forschung gegenüber mittlerweile sehr aufgeschlossen. Immerhin gibt es ein halbes Dutzend meiner Bücher auch seit Jahren in der Volksrepublik China zu kaufen. Ja, das kann man eben auch daran erkennen. Hier haben wir zum Beispiel mein Buch Nicht von dieser Welt in der chinesischen Ausgabe. Ja, doch zurück nach Südamerika, das 2019 bei mir zwiespältige Eindrücke hinterließ. Aber warum zwiespältig? Es gibt auch Gutes zu berichten. Waren einige Exponate aus den Museen entfernt und einige Stätten überhaupt nicht mehr zugänglich, so war andernorts das Gegenteil der Fall. Im Goldmuseum von Lima befindet sich dieser Schädel mit deutlichen Spuren von vorzeitlichen Operationen. Was auch aus dem Begleittext in spanischer und englischer Sprache hervorgeht. Wir haben hier geradezu sensationelle Zeugnisse einer vorzeitlichen Medizin. Und zwar die chirurgische Versorgung einer Stirntrepanation. Schaut euch mal diese Stelle hier an. Und zwar das Loch, das da erst eingeritzt worden ist. diese Trepanation, die da gemacht wurde, die wurde mit einer perfekt angepassten und ebenso perfekt eingeheilten Goldplatte wieder verschlossen. Die Frage stellt sich hier von selbst, woher stammte das hochtechnische medizinische Know-how? Präastronautiker kommen in einem kleinen Museum am Hafen von Paracas voll auf ihre Kosten. Dort, wo die Boote ablegen, deren Zwischenziel der berühmte Dreizack der Anden ist, kündet ein Aufsteller von spektakulären Funden. Cabezas largas, große Köpfe, also jene charakteristischen Schädeldeformationen, sind dort mit mehreren Exemplaren vertreten. Sie lohnen den Besuch allemal, auch wenn Sie die unglaublichen Dimensionen der einst im 30 Kilometer entfernten Ika ausgestellten Langschädel bei Weitem nicht erreichen. Aber Highlight des Museums ist das sogenannte El Niño de las Estrellas, das Kind von den Sternen. Dessen Schädel, an welchem dem Vernehmen nach etwa 30% nichtmenschliche DNS festgestellt wurde, sprengt den Rahmen alles Bekannten. Zudem wird es in dem Museum ganz offen als außerirdischen Ursprungs deklariert. Zurück aber jetzt zu der Frage, ob derzeit wirklich so etwas wie ein Gegenwind für unsere Paläositi-Forschung existiert. Ich denke, ja. Aber es gab ihn immer. Als Teil einer fair geführten Diskussionskultur wäre grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden. Wenn dieser sich in etwa gleich auf alle Theorien verteilen würde, die es zu kontrovers betrachteten Themen gibt. Höchst unwissenschaftlich aber wäre die Unterdrückung einer einzelnen speziellen Theorie, wie der Paläositi, durch den sogenannten Mainstream. Manches riecht tatsächlich ein wenig nach Zensur, wie die verschwundenen Langschädel und Röntgenbilder in Ica oder das Betretungsverbot in Orongo auf der Osterinsel. Ich plädiere daher dringend für die Gleichbehandlung der oft recht gegensätzlichen Gedankengebäude. Nur dies ermöglicht Interessierten eine freie Meinungsbildung. Dazu gehört auch die Präsentation sogenannter unbequemer Artefakte in den Museen. Wir alle können gleichfalls dazu beitragen, vor Ort nachfragen, nachhaken, nachbohren. Denn, wie sagt das Sprichwort, nur der stete Tropfen höhlt den Stein. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.